Ja, super.
Funktioniert. Luke, ich bin dein Vater. Wer ist hier Star Wars Fan? Gibt es einige? Hat keiner eine Ahnung von dem, was ich rede? Ja, ist egal. Ich erkläre es mal. Also diese Zeile, Luke, ich bin dein Vater, das ist ein sehr berühmter Zitat von einem von den älteren Star Wars Filmen. Das heißt, das Imperium schlägt zurück. Und damals war es eine krasse Zeile, es war eine krasse Aussage, weil es kam von dem Erzschurke von Darth Vader. Und er war wirklich der Böse durch den ganzen Film, sieht so aus, also halt nicht als Lego-Figur, aber das ist halt kinderfreundlicher. Und er sagt das zu dem Held von dem Film. Und der Held von dem Film heißt Luke Skywalker. Und damals haben wir als Fans es gar nicht erträumen können, dass Darth Vader der Vater von dem Held von Luke Skywalker war. Und es war wirklich so ein großer, sagen wir, Skandal damals, als die Fans das erlernt haben. Und es war prima, weil das zeigt uns, also die ganze Aufruhr zu dieser Zeile zeigt uns, dass wir sehr gerne als Menschen, wir lieben solche Geschichten. Wir lieben Geschichten, die spannend sind. Wir lieben Krimis, wir lieben Thrillerfilme. Die sind immer die, die am besten verdienen, dort in Amerika, auch weltweit in dem Box-Office, weil sie so spannend sind. Und wir wollen immer wissen, was passiert als nächstes bei der Handlung? Wer ist tatsächlich der Böse? Wer ist der Held? Und ist der Held eigentlich der Böse und der Böse eigentlich der Held am Ende? Also das ändert sich manchmal. Ich lese im Moment, ich weiß nicht, ob ihr diese Bücher kennt, Die Fünf Freunde. Das ist so eine Buchserie. Ich lese die mit meinen Kindern und sie lieben es. Und sie lieben es einfach, weil es so spannend ist. Und sie sagen, Papa, was meinst du, was passiert als nächstes? Und ich sage immer, ich weiß es nicht. Wir müssen lesen und gucken. Und sie wollen immer mehr wissen. Und so ist es, diese Neugier. Was passiert als nächstes? Und manchmal, wenn ich überlege an Gottes Geschichte für die Menschen, für die Menschheit, für die ganze Welt, denke ich, das ist manchmal ähnlich zu einem Thrillerfilm, zu einem Krimi. Weil die Handlung sozusagen ist ganz spannend und manchmal ganz unerwartet. Und ich meine hier nicht jetzt in unserem eigenen Leben, wobei das auch der Fall ist, ne? Wer hat bis zu eurem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt alles wissen können in eurem Leben? Ich nicht. Ich hätte nie gedacht, ich wäre in Eisenhüttenstadt, dass ich auf Deutsch predige. So eine bunte Palette von Menschen. Das hätte ich nie gedacht. Und heute werden wir ein bisschen Zeit in Römerbrief sein, in Römer 9 bis 11, Entschuldigung. Und da werden wir einige Auszüge anschauen über Gottes Plan für die Welt. Denn Paulus fasst das alles zusammen in diese drei Kapitel. Und am Ende ruft er aus und sagt, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das ist genau der Äquivalent von meiner Kinder, die dort am Ende von der Geschichte starren und sagen, Papa, das war genial. Das haben wir nie wissen können, was passieren würde. Ah, oh, das hat mir so gefallen und dieses und dieses und jenes. Und so ist es bei Paulus. Aber hier ist es natürlich viel, viel wichtiger als nur ein Krimi oder was anderes. Und in Römer 9 bis 11 finde ich für mich zwei Hauptthemen. Segen und Verantwortung. Segen und Verantwortung. Und wir werden die zusammenschauen. Zuerst fangen wir mit Segen an, denn wir bevorzugen Segen, denke ich, als Verantwortung, sage ich das als Papa. Segen. Paulus fängt an am Anfang von diesem Abschnitt und spricht über Segen. Und manchmal, wenn du, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber wenn du durch den Römerbrief liest, du fängst an mit Römer 1 und du kommst bis zu 8 und dann scheint es irgendwie, als ob Paulus eine Pause macht von seinem Hauptthema und geht dann in eine andere Richtung und spricht über Juden und Nichtjuden. Und es ist nicht nur meine These, sondern auch eine These von bekannten Theologen, die sagen, das ist keine sozusagen Nebenthema, was er hier nimmt, sondern das ist das Hauptthema. Und die Kapitel 1 bis 8 waren einfach sozusagen waren so eine Aufbauung auf zu diesem Punkt. Denn 9 bis 11 sind die wichtigsten Punkte in diesem Brief. Natürlich haben wir nicht genug Zeit, alles zu lesen, alles anzugucken. Es ist viel zu tiefgehend. Aber ich ermutige euch, schau mal diese Kapitel an in eurer Freizeit. Wir lesen Römer 9, 4 und 5. Die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Messias ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Also Paulus fängt an in diesem Kapitel und spricht über die verschiedenen Segen, die wir als Juden gekriegt haben. Und man kann das zusammenfassen, indem ich sage, wir haben Gottes Gegenwart als Segen bekommen. Gottes Gegenwart, seine Ordnungen, wir haben gewiss alle über ihn. Er hat uns, wer er ist, offenbart. Das war das wichtigste Segen. Das war so, der Lebensquelle hat uns sich selber offenbart. Und er hat das gemacht, indem er einen Mann auserwählt hat. In 1. Mose 12, in Vers 3 lesen wir, dass Gott Abraham auserwählt hat. Interessanterweise, wir lernen nie, warum Gott genau diesen Mann auserwählt hat. Es ist einfach präsentiert als Tatsache. Abraham wurde von Gott auserwählt. Und Gott macht Abraham krasse Versprechen. Unter ihnen am Ende sagt er, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Stell dir vor, wir lesen das jetzt in der Bibel, es ist gar kein Thema für uns. Ja, natürlich, alle Völker der Erde, Abraham, ja, so, so. Aber stell dir vor, Gott kommt zu dir. Du kennst ihn ja nicht. Es ist so das erste Mal, dass er sich offenbart. Er kommt zu dir und sagt, durch dich werden gesegnet alle Völker der Erde. Auch die in Papua-Neuguinea, auch die in Nordkorea, auch die in Chile. Die werden durch dich gesegnet werden. Damals war das undenkbar für Abraham. Aber er hat Gott geglaubt. Er hat Gott geglaubt. Und dann hat Gott dieses Versprechen weitergegeben. Durch sein Nachkommen, Isaak, Jakob und dann an das jüdische Volk natürlich. Und Gott hat das gemacht. Gott hat uns auserwählt aus verschiedenen Gründen. Manchmal denkt man, Gott hat uns auserwählt für Errettung. Das steht nirgends in die Bibel. Gott hat uns nicht auserwählt, um uns zu erretten. Er hat uns auserwählt aus anderen Gründen. Und ein Grund davon ist, wie Gott mit Israel, mit das jüdische Volk umgegangen ist, ist genau wie Gott mit uns individuell umgeht. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil sozusagen ein Trend durch die ganze Zeitalter hindurch, nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, zu sagen, Gott hat jetzt fertig gemacht mit dem jüdischen Volk. Sie sind nicht mehr sein Volk und jetzt hat die Kirche sozusagen das jüdische Volk ersetzt. Aber wir finden das ganz im Gegenteil zu dem, was in die Schrift steht. Und ferner, wenn Gott das gemacht hätte, wenn Gott wirklich das jüdische Volk weggeworfen hätte, das würde heißen, er könnte das auch mit uns tun. Weil was gibt es da als Unterschied? Hat das jüdische Volk was Krasses gemacht, um das zu verdienen? Dann sagt man natürlich, ja, sie haben den Messias umgebracht. Aber dann sage ich, dann hat man das Evangelium nicht verstanden. Denn Jesus hat sein Leben für uns geopfert. Niemand, wie er selber sagt, hat das von ihm genommen. Also die Bibel sagt das Gegenteil. Gott hat immer noch einen Plan für das jüdische Volk. Und in Römer 11 und Vers 1 sagt Paulus, spricht über uns Juden. Ich habe es verraten jetzt. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Dann sagt Paulus, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Gott hat immer noch einen Plan für die Juden, auch wenn wir ungehorsam waren, weil er gnädig ist. Aber Gottes Plan war nie nur für uns Juden. Gott hatte auch einen Plan für die Nationen. Und um das zu illustrieren, möchte ich euch ein paar Bibelverse vorlesen. Immer mit der Frage, mit der gleichen Frage, gilt dieses Versprechen für euch heute hier in Eisenhüttenstadt? Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gilt das für euch heute? Ja, das gilt für euch. Das ist keine Fangfrage oder so. Also kein, ja, ich finde es witzig. Jedes Mal, dass ich die Frage stelle, dann stehen alle da, was, ne? Könnte das nicht für mich gelten? Nein, es gilt für dich. Es gilt für euch auch hier in Eisenhüttenstadt. Aber damals in dem ursprünglichen Kontext von Jeremia 31, da steht nicht die Leute aus Eisenhüttenstadt. Da steht, Gott spricht über den Haus Israel und das Haus Juda. Kommen wir zum nächsten. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Was für ein tolles Versprechen von Gott. Gilt das für euch heute? Ja, wir können das interaktiv machen. Ihr dürft reden während der Predigt. Das ist nicht verboten. Ja, das gilt für euch. Aber im ursprünglichen Kontext, da steht nichts über Leute aus Deutschland oder aus Iran oder sonst noch was. Da steht, Gott spricht über mein Knecht Jakob. Mein Knecht Jakob. Und das letzte Beispiel, es gibt natürlich Tausende. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Was für ein tolles Versprechen. Das findet man übrigens auf Kühlschrankmagneten. Da findet man immer die so auferbauende Bibelverse, so, solche Bibelverse. Aber gilt das auch für den Nichtjuden? Ja, aber trotzdem im ursprünglichen Text steht, dass Gott zu Jakob und zu Israel spricht. Also das führt mir zu Fragen, warum gilt das dann für die Nichtjuden? Wir wissen ja, Paulus schreibt in Römer 11, die Nichtjuden, die an Jesus geglaubt haben, spricht ihr, seid eingepropft worden in dem Ölbaum von Gottes Volk. Und darum gilt das Segen für euch. Darum gelten diese Versprechen für euch. Nicht durch etwas Magisches oder so, aber durch euren Glauben an Jesus ist es auch für euch relevant. Und vielleicht denkt ihr, warum erzählt er das? Das ist ja klar, wir wissen das ja. Wir glauben an Jesus, das gilt für uns alle. Ich erzähle das, weil damals hätte keiner das sehen können. Das war ein Teil von dieser Handlung, von dieser spannenden Handlung, die wir sonst in Filmen oder sowas sehen. Das war total nicht erwartet, dass Nichtjuden auch unser Erbe, unser Segen teilen. Damals war es schockierend, zumindest Peter war schockiert. Erinnert ihr euch an diese Geschichte? Petrus war in seinem Haus und ich mag Petrus so sehr. Ich finde ihn einfach so toll. Er ist einfach so ehrlich und so impulsiv. Ich bin nicht wirklich so impulsiv, aber manchmal bin ich so dumm wie er, sage ich mal. Und ich sage das mit allem Respekt, weil wir kommen zu dieser Geschichte. Und dann hier war Petrus auf dem Dach und es war sonnig und er hatte nichts zu essen, war hungrig. Vielleicht die Sonne so ein bisschen auf ihm geschonnen. Und er hatte eine Vision. Und in dieser Vision sah er, wie ein Leintuch vom Himmel runtergelassen wurde und darauf gab lauter unreine Tiere. Also Gott hat uns ganz klar gesagt, ihr dürft nicht diese Tiere essen. Und dann hörte er eine Stimme, Gottes Stimme, und die Stimme sagte, Petrus, töte und esse. Und er sagte, so, das ist so typisch Petrus, na? Gott spricht zu dir und befiehlt dir, mach das. Und er sagt, nie im Leben. Ich habe nie etwas Unreines gegessen. Ich werde es nicht machen. Und dann Gott sagt ihm, Petrus, was ich rein gemacht habe oder rein genannt habe, sollst du nicht für unrein halten. Und Petrus hat das nicht kapiert. Dann hat Gott ihm die Vision noch zweimal gegeben, gleich nacheinander, immer das Gleiche. Leintuch, unreine Tiere und jedes Mal, nein, ich will das nicht machen. Was ich für rein halte, sollst du nicht für unrein halten. Und gerade danach sind die Botschafter von Cornelius zu ihm gekommen. Cornelius war ein nicht-jüdischer Mann. Er war, wie sagt man das auf Deutsch, also von der römischen Armee ein Hauptmann. Und er war gottesfürchtig. Und Gott wollte diesen Mann retten. Und Gott hat dann Petrus zu ihm geschickt. Und normalerweise wäre Petrus nicht gegangen, weil laut dem Gesetz Mose durften wir keinen Kontakt mit Nichtjuden haben. Wir durften nicht mit Nichtjuden essen. Wir durften keinen Kontakt haben. Aber Petrus hat verstanden, hat dann letztendlich am Ende kapiert, Gott hat auch die Nichtjuden rein gemacht. Und was ist passiert? Er ist dorthin gegangen, hat gepredigt und sein ganzer Haushalt, also das ganze Haushalt von Cornelius, sind zum Glauben gekommen. Und das war der Ausbruch sozusagen von Gottes Geist unter die Nationen. Und damals war die Frage, darf ein Nichtjude an Jesus glauben, ohne Jude zu werden? Heutzutage ist die Frage, darf ein Jude an Jesus glauben, ohne zu konvertieren? Spannend, oder? Wer hätte das denken können im Laufe der Zeitalter? Damals war es schockierend. Petrus hat das nicht erwartet. Die Apostel haben das nicht erwartet. Auch wenn ganz viel darüber im Alten Testament steht, haben wir das nicht kapiert als Volk. Wir haben nie gesehen. Aber warum hat Gott uns sonst auserwählt? Er hat uns Juden auserwählt als ein königliches Priestertum. 2. Mose 19,6. Ein königliches Priestertum. Aber was soll das, wenn alle Priester sind? Wenn Gott sagt zu einer Nation, ihr seid alle Priester, was soll das? Denn Priester sind letztendlich Vermittler. Und um ein Vermittler zu sein, brauchst du zwei andere Parteien. Aber wenn alle Priester sind, dann vermittelst du zwischen Gott und wen? Den Nationen. Gott hat uns auserwählt als Vermittler, als Priester für die ganze Welt, als Missionaren für die ganze Welt. Später in Jesaja 49, in Vers 6 lesen wir, Gott nennt uns ein Licht zu den Nationen. Wir sind auserwählt durch Gottes Gnade, die geringste unter aller Völkern, steht im 5. Mose 7, 7 bis 8. Warum hat Gott uns auserwählt? Weil er uns geliebt hat, weil er unsere Väter geliebt hat, aber weil er euch geliebt hat. Er hat euch so sehr geliebt. Er hat uns als missionarisches Volk auserwählt, sodass wir die gute Botschaft in die Welt bringen konnten, sodass auch ihr einen Teil von dem Segen teilen dürft. Ihr seid eingepropft durch Gottes Gnade, durch euren Glauben an den jüdischen Messias. Und Paulus erklärt die Situation für die Nichtjuden damals und heute, sage ich mal, nach der Auferstehung von Jesus in Epheser 2, 12 bis 14. Ihr Nationen war zu jener Zeit ohne Christus, ohne Messias, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Und damals war es so im Tempel, die Nichtjuden hatten keinen Zugang zu Gottes Gegenwart. In Jerusalem gab es einen Hof für die Nichtjuden und die durften nicht mehr weitergehen zum Tempel. Sie durften nicht opfern. Sie durften sozusagen nachkommen, aber nicht nah genug. Deswegen schreibt Paulus hier, sie waren ausgeschlossen. Keine Hoffnung und ohne Gott in die Welt. Das ist eine hoffnungslose, eine hilflose Situation, die Paulus hier darstellt. Aber Gott sei Dank gab es eine Lösung zu diesem Problem. Jetzt aber in Christus Jesus, in Messias Jeschua, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Messias nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Paulus sagt hier, dass sozusagen dieser Hof für die Nichtjuden gibt es nicht mehr, weil ihr seid eingeladen reinzukommen, weil ihr den jüdischen Messias Messias kennt. Was für eine tolle Lösung von Gott. Und wer hätte das ausdenken können? Sicherlich nicht die damaligen Juden. Denkt daran, Petrus hatte der Heilige Geist in sich und trotzdem hat er das nicht kapiert. Musste eine Vision von Gott haben. Und nicht nur einmal, dreimal. Und langsam, langsam hat er dann kapiert. Das war komplett unerwartet. Also ihr als Nichtjuden seid eingepoppt worden in dem Ölbaum Gottes. Ihr seid ein Teil von uns, nicht andersrum. Manchmal höre ich, ja, die messianischen Juden, sie sind ein Teil von der Kirche. Das ist nicht so in Gottes Augen. Wir sind alle Gottes Volk, wir sind alle ein Teil von Gottes Volk, aber ihr seid eingepopft worden in dem Ölbaum. Und ihr dürft unser Segen teilen. Und was ist dann das größte Segen? Manchmal, jetzt kommen wir zu uns Juden, manchmal sagen mir Leute, ach Juden, die Juden sind toll, all die besten Finanzleute sind Juden, die Schriftsteller, es gibt so viele Juden, die Nobelpreise gewonnen haben, vielleicht erkennt ihr einige dort. Ich glaube nicht, dass Gott mit Segen sowas gemacht hat. Ihr könnt euch für euch selbst entscheiden, ob Facebook ein Segen ist oder nicht. Ich gebe kein Urteil. Aber war das Gottes Idee, wenn er zu Abraham gesprochen hat und hat gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde? Meinte er, ja, durch Facebook würde ich euch segnen, durch Finanzleute würde ich euch segnen, durch Schriftsteller, dann werdet ihr tolle Bücher haben zu lesen. War das Gottes Idee damals? Ich glaube nicht. Vielleicht ein Teil, vielleicht war das ein Teil davon. Aber was ist das höchste, das größte Segen, das aus dem jüdischen Volk zu die Welt gekommen ist? Was ist der sozusagen erfolgreichste Export von uns Juden? Jesus, der Messias. Deswegen sagt Jesus, das Heil ist aus den Juden. In uns gibt es nichts Besonderes. Aber Gott hat uns als Kanal sozusagen verwendet, so dass Segen rausgeht durch Jesus in die Welt. Und jetzt gibt es Leute von Chile bis nach Papua-Neuguinea, die einen jüdischen Messias anbeten. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Wer hätte das damals denken können? Dass die Nationen, die Leute da im Dorf in Papua-Neuguinea, sie beten an einen jüdischen Zimmermann. Wer kann sowas erfinden? Natürlich ist er nicht nur ein jüdischer Zimmermann, er ist Gott höchstpersönlich. Aber das war Gottes Plan. Also es gibt keinen größeren Segen, der aus dem jüdischen Volk rausgekommen ist, als Vergebung der Sünde. Eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Neues Leben hier auf dieser Erde und ewiges Leben, wenn wir einmal mit ihm sein werden. Aber mit Segen kommt immer Verantwortung. Gott schenkt nie Segen ohne Verantwortung. Wenn Gott dich segnet, dann segnet er dich nicht nur für dich selbst. Manchmal höre ich in Gebetstreffen, wenn Leute sagen, Gott, bitte segne mich. Das ist ein gefährliches Gebet. Es ist ein tolles Gebet. Sollen wir auch beten, aber es ist auch gefährlich. Aber wenn Gott dich segnet, dann hast du eine Verantwortung, dieses Segen zu verwenden und anzuwenden in den Leben von anderen. Wir Juden dürfen nicht arrogant sein. Ich kann hier nicht stehen und sagen, ja, ich bin sehr stolz, dass ich Jude bin. Wir sind natürlich die Besten. Gott hat uns auserwählt. Nein, gar nicht. Weil Paulus schreibt, gerade in dieser Stelle, 19, 11, spricht er über unser Ungehorsam. Gott hat uns auserwählt. Eine Aufgabe gegeben, aber wir waren nicht gehorsam. Wir waren nicht gehorsam. Er sagt, er verwendet dieses Bild von einem Ölbaum und sagt, viele Zweige sind rausgebrochen. Ihr seid eingepropft worden, aber viele sind rausgebrochen. Deswegen kann ich nicht hier stehen als messianischer Jude und stolz sein in dem Sinne, weil wir sind genauso sündig wie das restliche Welt, vielleicht sogar schlimmer, weil wir haben mehr Offenbarung bekommen. Wir Juden, wir messianische Juden, wir brauchen eure Hilfe. Paulus spricht zu uns in Römer 10, 14 bis 15. Er spricht hier über das jüdische Volk. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Ich habe eine Frage an euch. Wie lieblich sind eure Füße? Wie lieblich sind eure Füße? Das ist sicherlich nicht die Frage, die ihr erwartet habt am Sonntagvormittag. Für die, die Sandale haben, da können wir gucken, ob eure Füße lieblich sind. Für die andere mit Schuhe ist vielleicht besser, dass die Schuhe ranbleiben. Natürlich spricht Paulus, natürlich ist das ein Symbol für Leute, die rausgehen. Und Paulus sagt, man kann nicht an etwas glauben, wenn man gar nicht davon gehört hat. Ist ja logisch. Und die Leute da draußen, inklusive mein jüdisches Volk, sie können nicht daran glauben, weil sie noch nie gehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also hier in Deutschland studiert, also lernt man in die Schule über verschiedene Religionen. Kann man ganz klar lernen. Auch wenn es nur wenig ist, in Religionsunterricht, man lernt über Religion. In Israel lernt man in der Schule nicht über Islam, nicht über das Christentum, man lernt ausschließlich nur über das Judentum. Die meisten Israelis haben gar keine Ahnung über Jesus, wer er war, was er gemacht hat. Sie haben nur falsche Vorstellungen, falsche Einstellungen im Kopf über Jesus. Manche denken, dass er ein Heide war, dass er ein Nichtjude war. Er war gar nicht Jude. Manche denken, dass, ja, er ist der Gott der Heiden. Das habe ich öfters gehört. Jesus ist der Gott der Nichtjuden. Sie wissen nicht, dass er unser jüdisches Messias ist. Und sie haben nie wirklich über ihn nachgedacht, einfach wegen dieser falschen Propaganda gegen ihn, die sie gehört haben von ihren Vätern und so, durch dem, was sie erlebt haben. Also bitte gebt meinem Volk das Evangelium weiter. Ich weiß nicht, ob es Juden gibt hier in Eisenhüttenstadt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber in der Umgebung, in Berlin, es gibt Möglichkeiten, mit Juden über Jesus zu reden. Und es ist spannend, weil du sprichst zu einer unerreichten Volksgruppe. Sie haben das nie gehört. Sie haben nur falsche Vorstellungen im Kopf. Sie denken, wenn du als Christ zu ihnen kommst, dann denken sie, du gehst in eine große Kirche mit Orgel und Weihrauch und was weiß ich. Du musst das erklären. Vielleicht sagst du, aber ich bin Deutscher. Das ist halt heikel mit unserer Vergangenheit. Wie kann ich zu einem Juden über Jesus sprechen? Nicht nur sollst du, sondern du musst auch mit Juden sprechen. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich habe es auch erlebt. Ich bin ja gebürtiger Israeli. Wir haben auch Einsätze gemacht auf dem Alexanderplatz in Berlin, sehr bekannter offener Platz. Und da kommen immer viele Araber auch zu uns, zu unserem Stand und wollen reden. Und man würde denken, wie ich als Israeli bin nicht gerade der Beste, der mit den Arabern über Jesus darüber reden soll, oder? Lieber ein Deutscher, lieber ein Engländer oder ein Amerikaner. Aber genau wegen dieser Feindschaft habe ich ein größeres Zeugnis. Dann kann ich zu ihnen sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe euch. Nicht, und ich meine das vom ganzen Herzen, denn Gott hat mein Herz geändert. Und das ist auch Gottes Logik. Gottes Logik ist nicht wie unser, gerade wie wir gesehen haben mit Petrus und so. Manchmal braucht es eine Feindschaft oder eine gedachte Feindschaft, so dass Leute durchsehen können, boah, der liebt mich, auch wenn er mein Feind ist. Das ist was Krasses. Und da sind Leute dann offener dafür. Es gibt auch andere Beispiele, die ich nennen könnte. Aber ich werde das überspringen, denke ich. Also das ist unsere Verantwortung. Wir sind als Juden, als missionarisches Volk auserwählt worden. Ihr seid eingepropft in dem Ölbaum. Ihr teilen den Segen, ihr teilt aber auch die Mission, ihr teilt auch diese Verantwortung, rauszugehen und mit Leuten über Jesus zu reden. Denn deswegen sind wir auserwählt worden. Also wir haben den Segen, den Segen ist, dass Gott immer mit uns geht. Was hat Jesus zu deinen Jüngern gesagt am Ende? Ich bin mit dir. Ihr sollt rausgehen und Jünger machen von jeder Nation, aber ich bin bei dir bis ans Ende der Zeitalter. Segen und Verantwortung gehen Hand in Hand. Sie gehen zusammen. Sie gehen zusammen. Damals war es kaum zu glauben. Aber Darth Vader war tatsächlich der Vater von Luke Skywalker. Der Erzschurke war tatsächlich der Vater von dem Held. Damals haben wir das nicht erwartet, hätten wir nicht glauben können. Und es ist auch so mit Gottes Krimi, mit Gottes Handlung für diese Welt. Die Nichtjuden sind eingepopft worden und einige Juden sind herausgebrochen worden. Wer hätte das gedacht? Sicherlich nicht das jüdische Volk und sicherlich auch nicht die anderen Völker. Und wie wird es weitergehen? Was ist das Ende? Ich verrate euch etwas. Ich habe geschummelt. Ich habe die letzte Seite vom Buch gelesen. Ihr habt das wahrscheinlich auch gemacht. Ich weiß, was passieren wird. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel, das jüdische Volk, zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Es wird eine Zeit kommen, wo es eine Erweckung geben wird unter das jüdische Volk. Wenn die Vollzahl der Nationen reingekommen ist, wendet Gott sich wieder zu uns. Dann sind wir wieder dran. Und da werden diese Ultraorthodoxen mit ihrem schwarzen Kleid und mit den Locken und mit den Huten und so, sie werden nach Himmel schreien und sie werden weinen, weil sie werden plötzlich checken, wir haben unseren Messias getötet. Er war tatsächlich der Messias. Hört das für euch an wie unmöglich? Für mich schon. Aber ich verstehe mittlerweile Gottes Plan für diese Welt. Wer hätte denken können, dass gerade nach dem Holocaust, dass wir in unserem Land zurückkehren durften, mit unserer Sprache wieder? Wer hätte sowas denken können? Es wird auch so sein. Ihr werdet mal sehen, wie das jüdische Volk sich wieder zu Gott wendet, durch Jesus, nur durch Jesus. Und viele, wenn nicht alle, zu dieser Zeit, zu jener Zeitpunkt, werden zum Glauben kommen und werden für Jesus rufen, sodass er zurückkommen kann. In dieser Zwischenzeit erleben wir Segen, aber wir haben auch Verantwortung. Verantwortung für Leute weiter weg, vielleicht für das jüdische Volk, auch Verantwortung für Leute hier in unserer Nähe, unsere Nachbarn, unsere Schulkollegen, Arbeitskollegen, Unikollegen. Die Frage an uns ist, sind wir bereit, diese Verantwortung auch mit dem Segen wahrzunehmen? Beten wir. Vater im Himmel, ich staune über deine Pläne für diese Welt. Deine Weisheit ist einfach zu groß für uns. Du bist so mächtig und du kannst machen, was du willst. Und du hast dir eine unglaubliche Handlung ausgedacht. Und Herr, wir beten für die Errettung von das jüdischen Volk. Wir beten, Herr, dass es bald geschieht. Herr, wir beten für Erweckung unter die Nationen, dass die Vollzahl reinkommen kann, dass du dich wieder zu uns wendest, Herr. Herr, danke, dass wir eins sind in dir. Danke, dass wir hier alle zusammen zu dir gehören. Dass es egal ist, ob Jude oder Nicht-Jude, dass wir zu dir gehören. Dass du uns errettet hast aus unseren Sünden. Danke, dass du auch einen Plan nicht nur für die Welt hast, aber auch für uns individuell. Danke, großer Gott, dass du zu uns gekommen bist. In Jeschuas Namen, in Jesu Namen. Amen.